Was haben Sportler von einer intakten Darmflora? Oder anders gefragt, warum sollten sich Sportler überhaupt um ihre Mikroben im Darm kümmern? Wie funktioniert das? Und was ist der Unterschied zwischen Probiotika und Präbiotika? Die Antworten, die bekommst du in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer optimalen Nährstoffversorgung das Beste aus sich rausholen können. Ja, wohl dem, der keine Darmprobleme hat. Manchmal ist es ja gar nicht so offensichtlich, wer spricht schon gerne darüber, weil ja auch Darmprobleme in unseren Köpfen so in erster Linie an Symptome gekoppelt sind, die direkt mit dem Organ zu tun haben. Also das, was ja auch in Julia Enders Buch Darm mit Charme beschrieben wird. Beispielsweise, du kennst es, Blähungen, Bauchschmerzen, Probleme mit dem Stuhlgang und so weiter, das sind ja so die Klassiker. Und meistens beschäftigt man sich dann damit oder viele beschäftigen sich erst damit, wenn es Probleme gibt. Irgendwie auch natürlich. Warum soll man sich, wenn alles in Ordnung scheint, damit auseinandersetzen, dass es denn so bleibt? Wobei das auch eine spannende Frage ist. Und das Verrückte ist ja, wenn es irgendwas mit dem Verdauungssystem gibt, was da nicht stimmt, dann ist das zwar immer erstmal so ein bisschen mit Fokus auf Darm oder so gerichtet, aber letzten Endes hängen ja auch die Verdauungsorgane irgendwo miteinander zusammen. Zumal ja auch die Schleimhäute alle miteinander reden, die wir so im Körper an den unterschiedlichsten Stellen haben. Und wenn was mit dem Darm nicht intakt ist, dann ist es auch häufig so, dass irgendwas mit dem Magen schon nicht stimmt. Einschließlich Sodbrennen. Also wenn der pH-Wert dort nicht in Ordnung ist, weil vielleicht zu wenig Magensäure gebildet wird, auch das ist etwas, was häufiger vorkommt, als man meint, dann passt das auch dann am Ende im Darm nicht so richtig mit dem pH-Wert. Ja, was alle Geschichten rund ums Verdauungssystem miteinander verbindet, das ist mal wieder die Tatsache, dass das alles eine ganz komplexe Geschichte ist und dass es eben mit dieser einen Wunderpille alleine nicht getan ist, um irgendwas Problembehaftetes wieder in den Griff zu bekommen. Zumal ja auch klar ist, das ist mit so einer Kur von 1 bis 2 Wochen, ist man ja mit Erhalt Darmgesundheit noch nicht fertig. Das ist ja im Grunde eine tägliche Aufgabe. Wir kommen noch dazu. Nur mal so ein Beispiel für, mit einer Tablette alleine muss es nicht funktionieren. Wieder zurück zum Magen, Beispiel Sodbrennen. Da wird ja gerne mit Säureblockern gearbeitet, nur nach dem Motto, ach, sie haben bestimmt zu viel Magensäure und so weiter, deswegen haben sie Aufstoßen und dergleichen. Interessant ist aber genauso, dass eine Ursache von vielen genauso sein kann, dass die Zwerchfellmuskulatur bearbeitet werden müsste, dass da was eingeklemmt ist. Das kriegt man mit Atemübungen ziemlich gut weg. Gibt es ja zig YouTube-Videos, wenn man das mal eingibt. Sodbrennen, Übungen findet man ziemlich viel. Und das ist ja auch der Weg im Übrigen, wenn es um stilles oder stillen Reflux geht. Also dieses Sodbrennen, wo jetzt nicht automatisch was zu spüren ist, dass was zurückfließt in die Speiseröhre, sondern dass man eher so das Gefühl hat, das sind wie Erkältungssymptome, wenn ich gegessen habe. Eigentlich untypisch, ne? Man hat nie Husten in dem Sinne, weil die Lunge nicht betroffen ist, aber es fühlt sich irgendwie im Hals so komisch an oder ähnlich an wie bei einer Erkältung. Aber wir wollten ja in Richtung Darm gehen und da gibt es einen Punkt, der auch hier wirklich nicht zu unterschätzen ist und das ist das Thema Stress. Überhaupt Stress beim Essen, Stress um eine Mahlzeit macht immer eine nicht ganz so gute Verdauungsleistung. Oder anders ausgedrückt, wir brauchen eine entspannte Situation rund ums Essen. Im Grunde so, wie es die Südeuropäer machen. Die haben ja mit Genuss wesentlich mehr am Hut im Sinne von, wir setzen uns hin, wir genießen das Essen, wir gehen auch mal so ein bisschen in diese sensorische Komponente rein und machen nicht so nebenher. Mehr Soziales, Miteinander. Nur mal so als Idee. Ne? Es ist eine andere Situation, wenn ich im Stehen esse, beim Autofahren, immer nebenbei, immer auf dem Sprung, immer mit irgendwelchen Endgeräten, da ist nicht der Fokus auf dem, was ich esse. Und da kriegen im Prinzip meine Verdauungsorgane nicht rechtzeitig Bescheid gesagt, dass sie da ein paar Enzyme rausschicken müssen. Das geht ja nicht wie bei Bibi Blocksberg, so simsalabim, so nach dem Motto. Das braucht ja alles ein bisschen Vorlauf und den schaffe ich, indem ich mich ganz klassisch ans Essen heranmache. Ne? Ich rieche erstmal irgendwas, duftet ja meistens schön, dann sehe ich was. Und wenn ich das alles überspringe, dann ist das unglücklich im Sinne oder nicht zielführend, wenn ich eine richtig coole Verdauungsarbeit haben möchte. Aber nun haben wir ja, viele haben zumindest irgendwie mit Stress zu tun. Das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema und das betrifft Freizeitsportler, das betrifft im Profibereich ja genauso. Und es ist auch immer eine Frage, wie gehe ich damit um? Aber letzten Endes hat Darmpflege auch schon auch damit zu tun, wie viel Stress habe ich insgesamt und vor allen Dingen rund ums Essen, weil da ist ja das Magen-Darm-System entsprechend gefragt, definitiv. Auch im Punkto Darmflora spielt Stress eine Rolle. Man weiß zumindest, dass bei, ich sag mal, hohen Cortisolwerten letzten Endes auch zum Beispiel die Lactobacillen, Milchsäurebakterien, dass die zurückfahren. Also da hat man dann bei, wenn man mal so eine Stuhlprobe macht, ist da meistens zu wenig da. Wobei man auch klar sagen muss, diese Stuhlproben, um das an der Stelle noch mit einzustreuen, kann man machen, aber man darf sich davon nicht so viel erwarten. Also es gibt tausende Bakterienstämme und also das ist fünfstellig mindestens. Und wenn da jemand sagt, wir haben 1000 im Repertoire, dann ist selbst das auf den ersten Blick viel klingend, aber unterm Strich nur ein Bruchteil. Das heißt, man kann sich nur auf so ein paar grobe Kategorien stützen, aber man wird niemals alles, was im Darm unterwegs ist, irgendwie mikrobiologisch darstellen können. Das schon mal so als kleine Geschichte vorneweg. Warum ist jetzt eine intakte Darmflora auch für Sportler eine richtig coole Sache? So ein paar ganz allgemeine Dinge schicke ich mal vorneweg zum Thema Mikrobiom und Immunsystem, weil das ist ja etwas, was automatisch damit zusammenhängt. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, warum eine intakte Darmflora auch für einen Sportler, der ja gesund sein möchte, um sein Training zu wuppen, warum das so hilfreich ist. Ein Immunsystem, was intakt ist, ist schon Gold wert. Also es geht um was sehr Fundamentales letzten Endes. Und der Darm hängt in Bezug aufs Immunsystem zu 70-80% mit drin. Also da ist schon viel Beteiligung dabei. Und genau genommen ist es der Dickdarm, denn dort leben ja die vielen kleinen Untermieter, die wir so mit an Bord haben. Und damit meine ich Mikroorganismen. Man nennt es auch Mikroben oder man nennt es auch Darmmikrobiom. Letzten Endes gibt es ja noch diese allgemeine Formulierung Mikrobiom. Damit sind alle Mikroorganismen gemeint, die wir so mit uns tragen. Wir haben ja auch auf der Haut welche, in der Lunge welche. Und das, was jetzt nur den Darm betrifft, das nennt man eben Darmmikrobiom. Also das sind alle Mikroorganismen, die da unten wohnen. Und das sind in Kilogramm ausgedrückt relativ viele. Also das, je nachdem, wie viel man da an Bord hat und ob man letztens eine Antibiotikakur gemacht hat, da rasiert es ja einige weg. Also 1,5 bis 2 Kilo sind das so ungefähr. Ist schon sportlich. Und die wollen jeden Tag gefüttert werden. Und du züchtest im Prinzip mit deinem Essen die Kulturen. Je nachdem, welches Substrat du anbietest, werden das halt die, die cooler sind oder die, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Das ist das Interessante dabei. Also es gibt halt immer so eine gewisse Balance, die wir anstreben. Und es geht darum, dass die, die wünschenswert sind, die also auch für die Darmzellen wirklich cooles Futter sind, dass die ausreichend da sind. Du kannst dir das vorstellen wie so eine schöne Wiese mit vielen Blumen, die bunt blühen und schön duften. Das ist so das, was ich meine mit die erwünschten Mikroorganismen. Und dann gibt es vielleicht noch so eine Wiese oder so ein Beet mit Unkraut, wo so Quecken und Disteln und sowas ist. Das ist das, was beispielsweise mit Zucker gezüchtet wird. Das ist jetzt nicht so klug. Und es geht darum, dass im Prinzip die blühenden Pflanzen die Quecken und Disteln verstecken und in Griff haben. Das sozusagen die Oberhand bei den blühenden Varianten ist. Also es geht um eine Balance, geht um eine Gewichtung und das steuerst du mit dem, was du isst. Man geht heute auch davon aus, dass Süßstoff im Prinzip die gleichen oder ähnliche Kulturen begünstigt, als hätte man Zucker gegessen. Also das Thema ist auch noch eins, was ein bisschen Forschungsaufgabe bietet, aber man kann jetzt nicht sagen, dass Süßstoff freigesprochen wird von allem. Klar, es ist nett für die Zähne, aber für die Darmbakterien würde ich mir schon überlegen, ob ich da meinen Durst lösche mit so Getränken, die Süßstoff enthalten. Mal ein Glas, okay, aber ich würde jetzt nicht literweise das Zeug runterschlucken und dann erwarten, dass mit meiner Darmflora alles passt. Das kann schiefgehen. Gibt aber nicht nur Bakterien, gibt ja auch noch Hefen, Pilze, Bakteriophagen und was da so alles dabei ist. Da gibt es Experten, die sich den ganzen Tag nur mit der Darmflora beschäftigen. Also das ist ein sehr tiefgründiges und auch ein sehr weites Feld. Auf jeden Fall produzieren diese Mikroorganismen viele schöne Sachen, wenn es denn die richtigen sind, eben um die Darmzellen zu ernähren. Da ist ja Datenaustausch zwischen Darmzelle und letzten Endes Gehirn. Es gibt ja so eine Darm-Hirn-Achse und es geht mehr Informationen von unten nach oben als von oben nach unten. Also das, was im Darm passiert, ist schon eine zentrale Geschichte. Und wenn du eine coole Zusammensetzung an Mikroorganismen hast, dann passt auch die Darmschleimhaut. Die wird ja erhalten dadurch. Also die Bakterien bilden auch Sachen, die diesen feinen Film produzieren für die Darmzellen. Die Darmzellen die Darmzellwand ist ja wirklich ganz, 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 ganz dünn. Das ist ein Bruchteil von dem Haar. Also man kann das sich gar nicht vorstellen, wie dünn das ist. Und deswegen ist schon wichtig, dass da noch eine Schutzschicht dabei ist. Wenn die weg ist, dann ist das doof. Dann ist der Schutzwall für die Darmzellen weg. Und wenn die Schleimhaut zurückgehen würde, das tut sie notgedrungen, wenn die richtigen Bakterien fehlen. Deswegen ist dieses coole Essen, Darmschleimhaut aufbauen, auch immer ein Schutz für die Darmzellen. Und das Ziel ist wirklich, eine schöne, intakte Darmschleimhaut zu haben, damit sich die Darmzellen auch unbekümmert an die Hand fassen können sozusagen und dann nicht attackiert werden von Sachen, die im Darm sind, weil die Schutzschicht fehlt. Man kann sich das wirklich so vorstellen wie so eine Kette, die halten sich alle an der Hand und die stehen alle ganz dicht beieinander, da kommt jetzt erstmal nichts durch. Und wenn die Schleimhaut weg ist, dann kriegen die mehr Sturm ab im Prinzip und fangen an, sich loszulassen. Ne? Und dann sind auch sogenannte größere Lücken, man könnte auch sagen größere Löcher, und dann kommen plötzlich Sachen aus dem Darm raus, die eigentlich auf dem Weg nach ganz draußen waren. Und das ist doof, weil wir eigentlich den Darm haben, um Sachen zu entsorgen. Und wenn jetzt aber im Dickdarm kurz vorm Ziel nochmal Sachen wieder zurück in die Blutbahn geschafft werden würden, dann ist da was nicht in Ordnung. Und genau das ist dann auch etwas, was das Immunsystem hernimmt und sagt, oh, da ist was plötzlich, das kennen wir nicht, da müssen wir mal drauf gehen. Also es gibt halt auch wirklich Zusammenhänge, dass Autoimmungeschichten oder Autoimmunreaktionen mit einer gestörten Darmflora oder einem gestörten Darmmikrobiom zusammenhängen können. Das tun sie auch meistens. Insofern ist es schon sehr, sehr hilfreich, sich um eine coole Darmschleimhaut zu kümmern und eine gescheite Darmflora. Das bringt richtig viel. Leaky Gut heißt das übrigens, wenn die Lücken zu groß werden zwischen den Darmzellen. Also man sagt ja immer, der Darm hat dann Löcher, der hat ja immer irgendwelche Löcher, sonst würde ja nichts rein und rauskommen, oder besser gesagt rauskommen, das ist ja das Ziel. Aber es kommt eben zu viel raus an der falschen Stelle. Das ist das Problem. Also das, was entsorgt werden sollte, gehört halt nicht wieder zurück ins Blut. Das ist manchmal auch tückisch, weil man denkt, oh, das ist irgendeine allergische Reaktion. Kann es alles sein, muss man nachprüfen. Aber es kann manchmal auch sein, dass einfach nur irgendwas zurückgekommen ist aus dem Darm, was da nicht hingehörte an der Stelle. Also das ist schon eine sehr, sehr heikle Geschichte. Und mein Eindruck ist, dass das Problem auch größer wird als kleiner. Das heißt, dieses Thema Darmbakterien hängt ja auch wiederum mit unseren Essgewohnheiten zusammen. Und wer eben Fertigprodukte, zuckerreich, sich dann schon fokussiert zu lassen von auch zu wenig Gemüse, Ballaststoffen, fermentierten Produkten, dann kann diese Schieflage über den Zeitstrahl irgendwann auch auftauchen. Eins ist ja auch klar, ein intaktes Immunsystem erfreut natürlich jeden Sportler, ist ja klar. Erkältungen sind immer Mist, Infekte genauso und Trainingspausen bedeuten ja immer, ich kann meinen Plan nicht umsetzen und muss irgendwie den nochmal zeitlich neu ansetzen oder muss vielleicht einen Wettkampf absagen. Und bei Immunsystem denken ja auch viele zuerst an Vitamin C, an Zink, an Selen, an Vitamin D, alles richtig, aber Dreh- und Angelpunkt sind eben auch deine Untermieter im Darm, also deine Darmflora, und zwar über das ganze Jahr sind die zu betreuen, zu hegen und zu pflegen, wie ein Hamster. Und dieses Hegen und Pflegen meint, wir bieten das richtige Futter an und da sind wir bei Probiotika und da sind wir bei Präbiotika. Was ist denn das jetzt? Probiotika heißt, ich schicke lebende Mikroorganismen mit der Nahrung nach unten. Das heißt, ich esse Fermentiertes. Gemüse zum Beispiel. Sauerkraut, Salzgurken, nicht die Essiggurken, die meine ich nicht. Ich meine die Salzgurken, die wirklich in Salzlage 3 Wochen standen, bis man die dann im Prinzip fermentiert nennt und Milchsäurebakterien entstanden sind, ne? Oder sich da angesiedelt haben. Kimchi kennst du vielleicht. Oder man kann ja auch im Prinzip alles an Gemüse fermentieren, wenn man das möchte. Selbst Knoblauch. Und das Ding ist nur, du musst das selber machen, sehr wahrscheinlich, weil das sehr, sehr selten zu kaufen ist. Selbst Sauerkraut, wenn man das fertig kauft, wird ja häufig mit Ascorbinsäure oder anderen sauren Sachen bearbeitet, damit das so ein bisschen anmutet, als wäre das vom Geschmack her sauer, aber es sind keine Lactobacillen, keine Milchsäurebakterien zum Beispiel. Gibt auch Naturjoghurt, Kefir, Buttermilch, Dickmilch, also fermentierte Milchprodukte im Grunde. Da muss man ein bisschen gucken, dass man dort auch den Naturjoghurt erwischt, der kleiner 5% Kohlenhydrate, also Laktose bietet. Manchmal ist da noch was beigemengt, ein bisschen Milchpulver oder so. Das ist jetzt gerade im Kommen, machen einige Molkereien. Die Discounter kaufen das dann gerne unter Eigenmarke. Dann hat man 5 oder knapp 6% Kohlenhydrate. Daran kann man es erkennen, sonst siehst du es eigentlich gar nicht. Und da ist dann immer die Frage, wie viel Bakterienleistung ist denn da gewesen in dem Produkt. Deswegen, wenn Naturjoghurt, dann wirklich immer den kaufen, der unter 5% Kohlenhydrate hat. Bei den Ersatzprodukten, Soja, Joghurt und was ist da so, oder Soja, irgendwas, Joghurt darf es glaube ich gar nicht heißen, da muss man immer dazu sagen, da ist die Welt der fermentierten Sojaprodukte doch sehr überschaubar. Auch hier gilt dann wiederum, ja, muss halt selber machen, kann man alles tun. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, wo man da seinen Schwerpunkt hinlegt. Tempeh wäre noch was, was schon fertig fermentiert ist, muss man halt mögen. Auch das ist ja immer so das Ding. Oder Brottrunk kennst du vielleicht, Wasserkefir ist noch sowas. Man kann auch Limonaden machen, aber da ist dann schon wieder Zucker im Spiel, da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, so leicht zumindest. Also die Frage ist ja auch immer, wie viel esse ich dann davon? Ne? Sauerteigbrot wäre noch ein Punkt. Ist man wieder bei einer sehr kohlenhydrathaltigen Kost, wenn man das übertreibt. Man muss aber nicht so viel von den fermentierten Sachen essen. Das ist das Schöne. Das Dilemma bei Gärung ist ja immer, die braucht ein bisschen Zeit. Das geht nicht potzblitz. Und man muss eben auch den Bakterien die nötige Zeit geben, damit sie halt die Laktose im Joghurt verarbeiten oder das Gliadin im Getreide und so weiter. Also das ist, deswegen ist es ja auch industriell nicht so lukrativ herzustellen, weil viel zu viel Produktionszeit da dran hängt. Ist eher so eine kleine Manufaktur, die das halt macht. Könnte man nicht sagen, man nimmt jetzt diese kleinen Flaschen, die mal angepriesen werden in der Werbung, so nach dem Motto, das ist gut für deinen Darm, dein Immunsystem und nur ein ganz kleiner Schluck und schmeckt auch gut, los geht's. Da muss man klar sagen, das wird schöner dargestellt, als das eigentlich ist. Jetzt mal so unter uns gesagt. Du hast auch häufig Süßstoff drin, Zucker drin, irgendwas für einen Geschmack. Warum nicht einfach ein bisschen Naturjoghurt oder ein gesäuertes Milchprodukt hernehmen? Wäre einfacher, macht das Gleiche. Und da sind immer ganz spezielle Kulturen da drin. Natürlich zielt es darauf ab, dass man sagt, damit sich jetzt der eine Stamm ansiedelt, muss er halt jeden Tag davon. Das ist jetzt nicht notwendig. Es gab Zeiten, da waren die Produkte nicht am Markt und die Leute hatten auch eine coole Darmflora. Also man braucht es nicht, um dahin zu kommen, wie ich damit nur sagen. Man kann sich das alles einverleiben, aber man sollte nicht zu viel erwarten. Ziel ist, wie gesagt, immer eine Vielfalt im Dickdarm zu erzeugen. Die schöne bunte blühende Wiese mit den erwünschten Bakterienstämmen. Und du hast noch eine zweite Möglichkeit, um dahin zu kommen. Das sind die Präbiotika. Das heißt, wenn du halt schon coole Bakterienstämme da hast, dann könntest du ja auch sagen, okay, und die fütter ich jetzt. Warum auch nicht? Man muss ja nicht immer neue runterschicken. Man kann ja auch die füttern, die schon da sind. Das ist ja auch eine sehr nette Geschichte. Und dazu brauchst du sogenannte Präbiotika und das sind Ballaststoffe. Mehr ist das nicht. Und da gibt es ja lösliche, unlösliche. Ja, wir haben dort die Pflanzen dabei, natürlich als Quelle. Das ist so. Faserstoffe werden die ja manchmal auch genannt, aber wenn du zum Beispiel Kartoffeln abkühlen lässt, wie beim Kartoffelsalat oder Nudelsalat, hast du ja auch resistente Stärke. Also die können wir nicht mehr aufspalten, in Glukosebausteinchen, aber die sind halt Futter für die Darmbakterien, total schön. Das ist dann auch etwas Sinnvolles. Oder Pektin zum Beispiel, was ja auch in manchen Obstsorten drin ist. Das macht halt nur eine Flüssigkeit dicker, aber ist am Ende weißes Pulver. Es sind nicht immer die Sachen, die jetzt aufquellen, die Faserstoffe. Na, wie in Kleie zum Beispiel. Haferkleie oder sowas kann man ja auch nehmen. Aber wichtig ist, dass man die Bakterien eben auch mit Futter versorgt. Und dazu brauchen wir Ballaststoffe. Und wenn du das jetzt mal übersetzt, dann bist du eigentlich bei jedem Tag was Fermentiertes und jeden Tag was zum Verarbeiten, also ballaststoffreiches Gemüse. Man könnte auch sagen Hülsenfrüchte, Nüsse, Ölsaaten, also Kerne, Mandeln, sowas in der Richtung wäre auch noch okay. Geht darum, Bakterien runterzuschicken. Gerade die Milchsäurebakterien sind immer ganz nett. Und auf der anderen Seite die zu erhalten, die schon da sind. Und du kannst aber auch mit der falschen Ernährung ziemlich viele auch platt machen. Das geht nicht nur mit Antibiotika, das geht auch mit Konservierungsstoffen. Denn das, was im Lebensmittel passiert, nämlich dass das Bakterienwachstum gehemmt wird, das kriegen die auch in deinem Darm hin. Wenn du jetzt viele Sachen mit Konservierungsmitteln isst, dann kann das eben auch dazu führen, dass deine Darmflora irgendwie nicht mehr so richtig vom Fleck kommt. Dass die am Wachsen gehemmt wird und dass sich dann im Prinzip die Balance verschiebt und deine blühende Wiese irgendwie mehr Quecken und Disteln kriegt. Und deshalb ist man wieder bei dem Punkt zu sagen, okay, dann nehmen wir halt Grundnahrungsmittel. Ne, das ist halt unverarbeitetes, weniger Konservierungsmittel, frische Sachen letzten Endes. Das wäre das ganze Geheimnis. Und was auch noch wirklich nicht zu verachten ist, viele denken ja immer, naja, ich habe jetzt im Wettkampf mal Darmprobleme, das muss an diesen Sportlerprodukten liegen. Kann daran liegen, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass da tatsächlich irgendeine Darmproblematik drunter liegt, die sich natürlich in so einer Stresssituation, wo ich vielleicht auch genau vom Kritischen, von mir aus Zucker, was anbiete, was ich gar nicht vertrage in dem Maß. Also ich will damit nur sagen, es lohnt sich schon, auch wenn du merkst, du hast im Wettkampf immer wieder so ein bisschen Probleme mit Magen, Stuhlgang und so weiter, ne, wenn unser Körper was aufnimmt, womit er nicht umgehen kann, dann will das zügig wieder loswerden. Und das, wenn das nicht verarbeitet kriegt, im Prinzip, das kann in beide Richtungen funktionieren, je nachdem, was schneller geht. Was im Darm ist, das kann nicht mehr zurück in den Magen, da geht es nur noch in die eine Richtung. Und was im Magen ist und dort schon auffällig ist, das geht halt retour. Je nachdem auch, was ich für eine Intensität in meiner Belastung habe, kann das schneller gehen oder langsamer gehen. Also das gibt noch andere Gründe, warum man irgendwie sowas hat. Aber letzten Endes lohnt es sich immer, mal zu gucken, wie funktioniert mein Darm. Und im Übrigen, was ja manche auch immer denken, dass man nur einmal am Tag Stuhlgang haben darf. Nein, ist Quatsch. So allgemein sagt man immer, wenn man dreimal die Woche mindestens und dreimal am Tag höchstens, so ungefähr, das ist ein guter Durchschnitt. Wobei ich sagen würde, dreimal die Woche ist ein bisschen wenig, da ist zu wenig Nahrung auch in Umlauf im Darm. Letzten Endes ist das sehr normal, wenn es nicht nur einmal am Tag Stuhlgang gibt. Das darf öfter sein. Es ist auch normal, wenn man mehr isst, wird ja mehr durch den Darm bewegt. Jede Mahlzeit macht eine sogenannte Welle und da geht wieder was in Bewegung und dann geht's voran. So ist das im Prinzip. So, was darfst du mitnehmen? Es ist sehr, sehr klug, den Darm fit zu halten und es ist zum Glück auch keine Hexerei, aber es bedarf tägliche Pflege, wie ein Haustier. Darfst du deine Untermieter füttern mit Probiotika, das wäre fermentiertes, mit Präbiotika, das ist sozusagen Futter für die Guten, die schon da sind, mit Ballaststoffen. Nee, nicht mit so viel Zucker, da würdest du die Quecken und Disteln wieder hochfahren, das wollen wir ja nicht. Also alles schön in Maßen. Das ist das ganze Geheimnis. Und was man auch nicht vergessen darf beim Sportler, ist das Thema Ruhetage. Auch der Darm braucht mal ein bisschen Ruhe. Gerade wenn man so Sportarten hat, wo viel Rumpfbewegung dabei ist und auch Stress, intensive Belastungen sind, auch der Darm muss sich mal ein bisschen erholen. Also von daher hat dieses Thema Ruhetag nicht nur Bezug auf die Muskulatur, sondern eben auch auf den Darm. Beziehungsweise Ruhetag meint ja auch, ich mache mal die Intensität niedriger und fahre nicht immer oder laufe nicht immer Anschlag. Das ist nicht zielführend, auch nicht für die Muskulatur letzten Endes. Und du gestaltest mit dem, was du isst, wer bei dir unten wohnt. Und nicht zuletzt hat eine gesunde Darmschleimhaut wirklich auch eine richtig coole Funktion. Du musst dir vorstellen, dass deine weißen Blutkörperchen, die gehen in Ausbildung in den Darm. Die werden dorthin geschickt, wenn die gebildet sind, und dort lernen die, was bei dir gerade so los ist. Und wenn da die Darmflora ordentlich intakt ist, dann sind auch deine Leukozyten, also die Abwehrpolizei, viel besser geschult und gehen auch auf das los, worauf sie losgehen müssen, und gehen da nicht fehlgeleitet auf irgendwas los, was eigentlich gar nicht zu bekämpfen ist. Insofern ist das ein Riesending, wenn man einen intakten Darm hat, eine schöne Darmflora, und es lohnt sich, darum zu kümmern und eben die Untermieter mit den richtigen Sachen zu versorgen, damit da eine schöne blühende Wiese entsteht. Wie gesagt, können Darmprobleme eine sehr allgemeine Ursache haben. Sie können aber auch mit zu viel vom falschen Produkt, gerade unter sehr intensiver Belastung, einhergehen. Und da sind manchmal ein paar Sportlerprodukte ein bisschen kritischer zu betrachten als andere. Und genau darüber reden wir im nächsten Q&A, was ich für meine Newsletter-Abonnenten anbiete. Das wird am 31. März stattfinden, das ist ein Montag. Abend 19.30 Uhr. Und du kannst da einfach dabei sein, indem du meinen Newsletter abonnierst, und dann bekommst du alle Informationen, die du brauchst. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich danke dir fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Hab eine gute Zeit bis dahin. Deine Julia.